Ey Matthias, es ist wirklich was Unfassbares passiert. Ja, Niklas, was ist denn passiert? Erzähl, was ist passiert? Junge.
Ich erzähle ja schon, ja gut. Aber bevor ich dazu komme, muss ich dir noch kurz was anderes erzählen. Ich saß gerade wie so ein Boomer im Fernsehzimmer und habe, boah,
Im
Fernsehzimmer, im
Fernsehzimmer,
Wohnzimmer,
im Salon.
im Salon, genau, in meinem kleinen Herrensalon. Ich saß da und habe die Tagesschau geguckt, so wie unsere Vorfahren.
Achtung, warte, warte, ich habe noch einen. Im Salon gibt's White Cake.
Ich mache mir nicht so süß und danke.
Oh.
Genau, ich saß im Salon mit White Cake und ein bisschen Champagner. Und dann ist mir der Monokel ins Champagnerglas gefallen,
Oh.
als ich gesehen habe, dass in Frankreich heute eine Urteilsverkündung von einem Prozess stattgefunden hat, von dem ich weiß aus welchen Gründen nicht mitbekommen habe. Und zwar hat heute die Urteilsverkündung, wie gesagt, stattgefunden und Gérard Depardieu, der mittlerweile scheinbar in Ungnade gefallene französische Filmstar von früher, ist wegen sexueller Nötigung zu 18 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung
Auf
verurteilt
Bewährung, ja.
worden.
Okay, krass. Muss zugeben, ich habe das heute auch schon gelesen. Als ich das Bild gesehen habe, dachte ich jetzt, also bitte nimmt es mir nicht übel, aber ich dachte, er wäre tot. Ich habe dieses Bild nur so irgendwo aufploppen sehen, dachte, okay, das ist jetzt die Todesmeldung zu Gérard Depardieu. Aber nein,
Der findet nicht mehr statt,
ja,
ne?
findet nicht mehr statt. Und du hast eben gesagt, er ist, also dass das so eine, ja, Schlagzeile, also in Erscheinung getreten und so, ne? Bei mir ist er das letzte Mal in Erscheinung getreten. Da gab es eine Meldung, er hätte in einem Flugzeug während des Flugs in den Gang
Boah.
gepisst.
Oh
Also,
Gott, ey.
aber das sind jetzt auch wieder neue Dimensionen. So, das war, ja, mein Wissensstand rund um Gérard Depardieu war jetzt auch, wusste ich nicht, dass der da tatsächlich wegen sexueller Belästigung beschuldigt wird, ja.
Ja, vor allen Dingen, es waren wohl Dreharbeiten im Jahr 2021, wenn ich das richtig verstanden
Ach,
habe.
bei Dreharbeiten sogar, okay.
Ja. Ich dachte mir so, der Typ macht noch Filme und der ist irgendwie 80
Ja.
und hat dann vor 4 Jahren eine Frau an. Ew. Ew. Yeah. Also es ist in jedem Alter eklig, aber wenn du jetzt überlegst, so ein 76-Jähriger oder so und dann wahrscheinlich so eine Schauspielkollegin, die gefühlt 40 Jahre jünger ist, ey. Pfui. Nee, mir ist der Typ das letzte Mal irgendwie aufgefallen, sag ich mal, als ich gelesen habe, dass er irgendwie die russische Staatsbürgerschaft angenommen hat. Ich dachte mir
Auch
so,
das,
okay,
ja, auch
Alter,
das.
bist du jetzt so ein Oligarchenspeichellecker oder was, ey?
Ja.
Boah,
Oder
na
aus
gut.
Frankreich ausgewiesen wurde. Den wollen sie da nicht mehr, ja. Nein, also
Ja.
ich will jetzt hier nicht auf der Legacy von Gérard Depardieu irgendwie rumhacken. Aber der ist auf jeden Fall mehr negativ als positiv die letzten 20 Jahre aufgefallen. Und
Ja.
ich habe aber tatsächlich vor 2, 3 Wochen, weil er prominent mir so angezeigt wurde, ich habe reingeseppt, sagen wir so. Bei Amazon habe ich reingeseppt in Der Mann mit der eisernen Maske. Und
Oh.
ja. Also wenn ihr Leonardo DiCaprio mal wirklich so prätentiös und wenig feinfühlig Schauspielern sehen wollt, dann bitte, der Mann mit der eisernen Maske. Da kriegt ihr zwei Leonardo DiCaprios, die total, oder ein und denselben, der aber auf so zwei unterschiedliche Weisen spielt, aber so, ja.
So wie gerade Michael B. Jordan im Kino.
Ja, nee, der hat das besser gemacht. Die
Ach krass, okay,
zwei
ja
hat er
gut.
besser gemacht, auf jeden Fall. Nee, es ist halt so, der macht das auch nicht schlecht, der Leonardo. Mir ist aber aufgefallen, Junge, wenig Abstufung so, ne? Der eine ist halt grundlegend böse und der andere ist halt einfach so unschuldig und hat 20 Jahre im Knast mit einer Maske auf dem Gesicht gesessen, ne? So, und ja. Aber gut, Gérard Depardieu ist einer der Musketiere, ne? Hast du den gesehen, der Mann mit der eisernen Maske?
Den habe ich tatsächlich einmal gesehen, aber ich weiß
Okay.
da gar nichts mehr von.
Ja, es ist.
Ich weiß nur noch, dass der Film, naja, nicht gerade die größte Beliebtheit genießt, sagen wir es mal so.
Ja, es ist ein. Es ist. Ah, der ist aber auch. Also, es ist ein. Musketierfilm, ne? Das ist eigentlich das.
So ein Mantel- und Degenfilm.
Ja, also, ja, aber es sind ja die drei Musketiere, ne? Es ist ja D'Artagnan, ja. Und so weiter, ne? Athos, Pathos, ich weiß nicht mehr. Aratos, ach, ich weiß nicht. Ich kann nur D'Artagnan, kann ich mir merken, von den Musketieren.
Ja.
Ja. Ah, siehst du, das ist auch wieder so eine Django. In Django wird auch den drei Musketieren gesprochen, von dem. Das ist diese Szene mit dem White Cake. Guck mal, wir sind so Meta heute.
Ja.
Es ist, da erklärt doch Christoph Waltz.
Ja, genau. Er fragt Kevin Kenney, ob er was gegen oder wie es ihm gefallen würde, dass Alexandre Dumas ein Schwarzer war.
Genau.
Immerhin hat er ja einen seiner Sklaven nach ihm benannt.
Genau. Der hieß doch D'Artagnan sogar, ja.
Genau, ja.
Ja.
Ich glaube, das war doch der zerfetzt wurde von den Hunden, oder? Ich
glaub, ganz nicht, genau, ja. Ganz genau.
Boah, das war eine Szene, ne? Ich glaube, das ist eine der Szenen mit dem besten Sounddesign in der ganzen Filmgeschichte, weil ja. Du siehst es hinterher nicht, aber du kannst es dir bildlich vorstellen. Es ist so fürchterlich. Boah.
Fiese Knochenbrecher, ne?
Ja. Gut, bevor wir jetzt weiterschreiten, möchte ich aber auch Frankreich nochmal auf einem positiveren Ende verlassen.
Ja,
noch mal, denn heute, wir zeichnen am Dienstagabend auf und heute haben die Filmfestspiele in Cannes begonnen.
Mhm. Wer ist Favorit?
Das ist eine richtig gute Frage.
Dann schneiden wir das einfach raus. Okay.
Nein, klar. Ich habe nur gelesen, dass sie halt begonnen haben. Und man weiß ja auch, dass die immer so ein bisschen, ja, nicht einen anderen Fokus haben, aber die haben durchaus einen anderen Geschmack als Partnerfilmpreise in Amerika vor allen Dingen. Ne?
Es kann durchaus passieren, dass ein sehr anti-mainstreamiger Film dort ausgezeichnet wird.
Ja, ja. Sowas wie Triangle of Sadness.
Ja, gut. Der geht ja noch, der ist ja noch recht zugänglich. Ich denke eher an sowas wie The Square oder so.
Okay.
Ja. Der ja fast schon so, ja, experimental.
Oder um mal bei unserem Meta-Buddy von heute zu bleiben, Pulp Fiction, ja. Tarantinos berühmter Mittelfinger, als da das Raunen im Publikum losgeht.
Ja, also jetzt so in der Retrospektive muss man aber auch sagen, ist so einer der mainstreamigsten Preisträger wahrscheinlich der Goldenen Palme, ne?
Ja, aber also Pulp damals Fiction. Galt es ja als total Indie, Pulp Fiction. Das ist schon heftig, ne?
Ja, ja. Super prominente Darsteller, ne? Aber trotzdem.
Ja, gut, aber also so richtig, richtig, richtig. Ja, okay, Bruce Willis. John Travolta hat der Film wieder aus der Versenkung zurückgeholt und
genau.
Samuel L. Jackson war davor gefühlt der Einbrecher bei Prinz aus Zamunda und dann der Hold Onto Your Butts Guy in Jurassic Park. So richtig stattgefunden hat er aber noch nicht.
Mhm.
So, und diese Motherfucker-Schiene, die kam er dann erst mit Pulp Fiction,
ja.
Glaube ich zumindest.
Ja, ja, das war, glaube ich, auch sein großer Durchbruch und der Anfang auch.
Oder kam Stirb langsam 3 kurz davor schon?
Stirb langsam 3 ist, meine ich, 93.
93?
Ja. Ja,
okay, dann ungefähr zur gleichen Zeit.
Ja, nee, der wird danach gewesen sein.
Zeus.
Ja, nee, 95 ist sogar Stirb langsam 3, siehst du?
Ach ja.
Ja, ja, der ist nachher.
Ja.
Nur nochmal, um das nachzureichen, also die Ehrenpalme kriegt dieses Jahr tatsächlich Robert De Niro. Und es werden so Stars erwartet wie Pedro Pascal, Emma Stone, Scarlett Johansson, Paul Mescal und Denzel Washington.
Alles, was gerade so Rang und Namen hat.
Ja.
Weißt du, wer der größte Star ist, der da ist?
Naja, habe ich gerade genannt. Oder was? Worauf willst du hinaus?
Alper Tour fahren.
Ach so.
Von Cinema Berg Alpa ist da, habe ich gerade bei Instagram gesehen. Da war ich ein bisschen eifersüchtig.
Schön. Ja, aber der wird, also das, ich kann mir vorstellen, das ist, glaube ich, eine große Sache für den.
Das hat er gesagt in der Story. Er hat gesagt, das steht seit vielen, vielen Jahren auf seiner Bucketlist. Er hat es noch nie geschafft und jetzt hat er es endlich geschafft. Ja. Und er ist richtig, richtig froh darüber. Ja.
Ich
gönne ihm jede Sekunde, ey, ohne Scheiß.
Ich habe schon Berichte von Filmjournalisten, Filmkritikern gehört, die da waren und es furchtbar fanden. Einfach so den ganzen Festival und also den ganzen Festivalbetrieb, den ganzen Auflauf mit Journalisten, Paparazzis etc., rote Teppiche, Pressekonferenzen, fanden sie sehr anstrengend. Aber wie gesagt, ich würde es, glaube ich, ich würde es genießen wollen.
ich glaube, ja. Ich finde es auch geil, ja. Ja. Falls du jetzt zu Cannes, oder hast du dazu noch was?
Ich hätte jetzt noch, aber das könnt ihr euch auch selber reinziehen. Also der deutsche Beitrag ist ein Film namens In die Sonne schauen, Sound of Failing. Oder, Entschuldigung, Sound of Falling. Ja.
Never even heard.
Ja, ich auch nicht. Ansonsten ist hier sowas wie The History of Sound, ein Liebesfilm. Mhm. Wes Anderson ist back mit der phönizische Meisterstreich. Ich habe nur den englischen Titel bisher davon von dem Film gehört. Der hat ja bei uns auch jemand den Trailer schon geteilt gehabt, ne? The Phoenician Scheme. Junge, was ein Titel. The Phoenician Scheme. Kann das, oder Scheme wird es. S-C-H-E-M-E.
Ja, Scheme. Ja. Scheme, ja.
Ja, schön, tatsächlich. Mal wieder ein Wes Anderson vielleicht. Ja, wenn der da irgendwie bei Cannes sogar eine Rolle spielt oder stattfindet. Vielleicht gucke ich mir den auch mal wieder an. Ich habe die letzten Jahre...
Ob der Film so aussieht wie alle Filme von ihm.
Ja, ja, wahrscheinlich ist es das. Ich habe also die letzten Jahre wenig Neugierde auf Wes Anderson-Filme gehabt, muss ich sagen. Mhm. Ja. Obwohl ich die mochte, die ich gesehen habe. 3-4 Filme von ihm kenne ich, mochte ich eigentlich alle, ja.
Ich habe jetzt so hauptsächlich natürlich Grand Budapest Hotel, French Dispatch, ja. Asteroid City gesehen. Die
habe ich nicht gesehen.
Ich habe so das Gefühl, in der Phase hat er so hauptsächlich diesen comichaften und irrealen Stil entwickelt. Isle of Dogs habe ich nicht gesehen, aber nee. Der ist auch so ein bisschen raus, weil das ja ein Animationsfilm ist.
Das hat der aber
fantastisch sein soll.
Ja, das hat er aber schon vorher gehabt. Diese die Stilsicherheit in der Kamera und in den Farben und so, ne, in den Einstellungen. Es gab es in den anderen Filmen auch schon, also Moonrise Kingdom oder die Royal Tenenbaums oder was ich da noch gesehen habe, ich weiß nicht, noch zwei, glaube ich, die ich kenne. Ja, aber Moonrise Kingdom, auch Bruce Willis, super, super witzig in dem Film auch, ja. Ganz untypische Rolle für ihn. Ja, jetzt hatten wir ja vorhin, anders. Hast du...
Ich habe tatsächlich noch eine News, die ich reinsneaken möchte. Da müssen wir jetzt kein großes Fass drüber aufmachen. Ich möchte nur einmal loswerden, wie ultra beknackt ich das finde.
Kommt drauf an, was jetzt kommt.
Es kommt eine neue Episode der Donald Trump Show, die wir alle so sehr lieben und von der wir gar nicht genug bekommen können.
The Apprentice.
Denn der werte Herr ist ja jetzt auf die Idee gekommen, dass er jetzt Filme, die nicht in Amerika gedreht wurden, mit 100% Zöllen besteuern möchte, sagt man. Besteuern, ja. Und es ist so... Es ist so bescheuert. Ich glaube, niemand weiß, wahrscheinlich weiß er jetzt nicht mal selber, was für Filme der da eigentlich mit meint.
Was für ein Ziel soll das haben? Dass die Produktionen in den USA bleiben oder was? Dass das nicht mehr aufs...
Ja, er möchte, dass wieder mehr in den USA produziert wird. Aber es ist doch schon...
Krass.
Nicht erst seit gestern so, dass Filme inzwischen einfach globale Produktionen geworden sind. So, selbst wenn du in den USA drehst, ja, dann weiß ich nicht, kommen die Special Effects vielleicht nicht... Von Industrial Light and Magic, sondern von Weta Digital in Neuseeland.
Auch.
Und wie besteuerst du dann, also wie soll dann dieser Strafzoll aussehen? Werden dann nur die Arbeitsstunden bestraft, bezöllt, die in Neuseeland stattgefunden haben oder der ganze Film?
Ich glaube...
Oder was?
Ja, du kannst zumindest sagen, ihr kauft hier Dienstleistungen im Ausland ein, die es auch hier genauso gut hierzulande gibt. Das danach wahrscheinlich unterschieden wird. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, ne? Wir haben Gerd Nefzer, den dreifachen Oscar-Preisträger für Special Effects. Der hat anscheinend, der sitzt ja nicht vorm Rechner und macht, baut digitale Figuren, ne? Und macht irgendwelche Animationen. Sein Schwerpunkt ist schweres Gerät, sind Practical Effects, ist schweres Gerät ans Set zu schaffen und da so Aufbauten bereitzustellen, so große so Windturbinen und so ein Zeug halt, ne? Also das ist so sein Schwerpunkt, würde ich jetzt mal so grob sagen. Ja. Und man könnte jetzt beispielsweise sagen, okay, er ist weltweit der Einzige, der das kann. Das stimmt jetzt vielleicht nicht. Ich sage das nur als Beispiel, ne? So, das heißt, das ist eine Dienstleistung, die kannst du nur bei ihm einkaufen. Exklusiv, sage ich mal, ne? Weil er der Beste darin ist. Und
Ja.
Wie willst du das dann machen, weißt du so? Also wie, klar, so Digital CGI Artists oder so, die gibt es halt wahrscheinlich weltweit mittlerweile. Ist auch eine Sache, die mal exklusiv für die USA ja. war. Aber woran sich Donald Trump wahrscheinlich stört, ist halt, dass es im Europäischen, auch in Osteuropa, ne, Budapest und so, Prag, die haben mittlerweile genauso Studios aufgebaut und können dort internationale Produktionen fahren zu einem viel besseren Preis, ne, als beispielsweise auch Pinewood oder eben in den großen Hollywood-Studios. Also ich rede jetzt von Soundstage, ne, also Studio, nicht...
Ja, klar, stellt
dass die sich einfach einen Wettbewerb gemacht schon. Haben, Wettbewerb aufgemacht haben, ne? Und ja. Das. Aber es ist eine interessante Frage, die du in den Raum wirfst.
Ja, ich meine, das spielen natürlich viele Faktoren zusammen. Ich meine, Ari Aster hat mal in einem Interview erzählt, warum die Midsommar nicht in Schweden gedreht haben. Erstens ist der Mindestlohn in Schweden zu hoch und zweitens ist da nach 8 Stunden mit der Stechuhr Feierabend. Und wie ich dir sicherlich nicht sagen muss, kann das manchmal, keine Ahnung, schon die ersten 2 Stunden dauern, bevor du überhaupt zum Filmen gekommen bist. So.
Das schaffst du ja nicht. Es gibt ja in vielen Ländern Arbeitsschutz. Es ist halt die Frage, wie es ausgelegt wird, ne? Wie es umgesetzt wird. So. Also anscheinend sind die da sehr restriktiv in Schweden. Und da gibt es keine Chance. Ja. Wobei es auch eine lustige Anekdote gibt, Dreharbeiten Star Wars 1977, ne? Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht, den Film, die Produktion. Nein, Quatsch, es ist Alien, glaube ich, gewesen. Ridley Scott hat einen Ausraster bekommen, weil die ganze Crew, die war britisch, Kamera und so, ne, Kamera, Licht, das waren alles Briten und die haben halt, ja, und die haben ständig ihre Tea-Time gemacht und das hat ihn irgendwie in den Wahnsinn getrieben. Ja, dass sie so nach 4 Stunden auch mal Viertelstunde, halbe Stunde Pause machen, so ungefähr, ne. Und das hat ihn wohl irgendwie so in den Wahnsinn getrieben. Aber ich müsste es eigentlich, ich meine, es war Alien. Es war nicht Star Wars, es war Alien. Ja. Aber George Lucas hat auch ein Drama mit seinem Kameramann, mit seinem britischen Kameramann gehabt, das weiß ich. Das war aber eine andere Geschichte, ja. aber die Frage ist jetzt, Ari Aster, ne, um da zurückzukommen, wo liegt der Fehler? Ari Aster ist so sozialisiert in seiner Arbeit, dass es für ihn normal ist, Überstunden zu ballern an einem Hollywood-Set irgendwie, weißt du? Das sollte aber keineswegs normal sein, weißt du? Weißt du, was ich meine? Also die Schweden, die gehen eigentlich schon den richtigen Weg.
Ja.
Und Ari Aster, also ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt Applaus dafür geben soll, so ungefähr, weißt du? Sondern, ja... So ist das nun mal mit echtem Arbeitsschutz, ne? Es sollte eigentlich die Reaktion sein und nicht, schade, dass der Film jetzt nicht so authentisch ist, wie du ihn gerne hättest, ne? So. Nichts gegen Ari Aster oder gegen Midsommar.
Ja, natürlich. Das ist ja auch ein anderes Problem, ne? Ich meine, natürlich in Amerika gibt es auch keinen vernünftigen Arbeitsschutz, ja, da kannst du auch im Grunde arbeiten bis zum Umfallen und da gibt es ja auch in den meisten oder in vielen Staaten keinen Mindestlohn und so weiter und so fort. Was ja eigentlich schon wieder ein Argument dafür wäre, in Amerika zu drehen. Aber jetzt ist es ja so, das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist ja, dass sie in Länder wie Rumänien oder Ungarn, dass sie dahin gehen, wegen der Steuervorteile. Ja? Und die gibt es in den USA. In manchen Staaten gibt es sie. Deswegen sind ja zum Beispiel in den letzten 10 Jahren immer mehr Produktionen nach Georgia gegangen, statt nach Kalifornien, weil es viel günstiger ist, oder nach New Mexico auch, da ist es günstiger,
was steht,
da zu drehen,
was steht in jedem,
Steuervorteile.
In jedem oder in vielen Filmabspann, Abspänne. Ja, oder
Shot
oder
on
Quebec.
Location in Georgia.
Das ist, und was ich heute auch gesehen habe, war neu, war Utah. Utah war jetzt auch dabei, aber
stimmt,
es war auch Quebec
ja.
wieder dabei und ja. Nee, stimmt schon, ja.
Ja. Naja, und mein Problem, also ich finde es schon wieder wahnsinnig bescheuert von ihm. Es ist schon wieder so ein Move, so, ich weiß nicht, er ist morgens mit irgendeinem Pin im Kopf aufgewacht, hatte Langeweile und dachte sich, was kann ich als nächstes tun, um der Welt meinen Willen aufzuzwängen? Und wonach stehen den Leuten am meisten die Münder offen? Ach ja, ich nehme mir jetzt mal Hollywood vor. So. Das heißt im Grunde, wenn du Pech hast und du bist jetzt die Nivelle Neuf und du brauchst einfach eine scheiß Wüste, die es in Amerika so in der Form nicht gibt, und du musst in Arabien drehen, dann hast du halt ein Budget von, weiß ich nicht, was gibt der für seine Filme aus? 300 Millionen und auf einmal kostet der Film 600 Millionen, weil Onkel Donald noch ein bisschen Raffgier an den Tag legen muss, ey. Das ist doch, boah, meine Fresse, ey.
Ja, das ist, könnte auch eine Maßnahme dazu sein, zu sagen, dann dreh doch halt Filme über amerikanische Themen mit amerikanischen so, Geschichten, ne? Weißt du?
Ja. Und ich wünschte, ich hätte die Info selber gefunden, aber das habe ich jetzt tatsächlich in einem Video von Behind darüber gesehen. Ah. Wenn du in einem, hast du es auch gesehen?
Nee.
Wenn du in einer Immobilie drehst, die Donald Trump gehört, dann lässt er sich per Zwang in den Vertrag einfügen. Deswegen was, hat er das, ja seine, das, dass ja. er vor der Kamera auftritt und mit Namen. So, deswegen hat er seine Cameos gehabt in Kevin Allein zu Hause und Sex in the City und wie sie alle heißen. Ja, sicher. Du willst im Trump Tower drehen? Okay, aber nur, wenn Donald durchs Bild laufen und sagen kann, hallo, ich bin Donald Trump.
Was für ein kaputtes Ego.
Ist so, ey.
Ach, du Schande.
Ja, ja, ja. Das war so eine Zeit, in der er versucht, das war so die Zeit nach seiner ersten Kampagne, die ja völlig schief gelaufen ist. So die Zeit zwischen dieser ersten Kampagne und als dann The Apprentice angefangen hat. So. Weil er hat ja in den 2000er, Anfang der 2000er Jahre schon mal versucht, in die Politik zu gehen, aber da war er einfach noch zu unbekannt. Da kam er ins Fernsehen mit The Apprentice, dann war er bekannt genug und dann, jetzt haben wir diesen Affen seit 8 Jahren am Hals.
Ja. Ja, und er hat es auch hier bei uns in den Podcast reingeschafft.
Er hat es in unserem Podcast, das ist eigentlich das Allertraurigste, ne?
So. Ja.
Haben wir genug von Donald?
Ich denke.
Weil dann hatten wir ja gerade eigentlich mit Ari Aster und Midsommar schon eine ganz geile Überleitung.
Ja. Ich war schon bei Florence Pugh, wollte ich schon.
Achso, ja, Florence.
Ja. Aber auch, nee, bei, Entschuldigung, bei Leonardo DiCaprio. Weißt du warum?
Nee.
Weil ich, also ich habe eben gerade jetzt, okay, wir reden jetzt gleich über Thunderbolts. Ich habe den ja eben gerade erst im Kino gesehen und ich dachte mir noch so, oh, Florence Pugh ist der weibliche Leonardo DiCaprio. Wie ich drauf komme, frag mich jetzt besser nicht, aber ja.
Ich wollte gerade gucken, ist Leonardo DiCaprio mit Florence Pugh zusammen?
So komische Gedankenspiele hatte ich da, als ich sie so beim Spielen beobachtet habe, im Film. Nee, aber so von der, was?
Ohoho.
Die haben nichts miteinander zu tun.
Nee, ich wollte gerade sagen, sie ist 29, sie ist auch zu alt für Leo DiCaprio.
Ah, okay. Naja, ein Jahr hat sie noch, oder? Dann.
Nee, der, oder? Ist es nicht so, wenn die 27 sind, oder ist es tatsächlich 30?
Ach so.
Weiß ich gerade gar nicht.
Das weiß ich auch. Ich hätte jetzt gedacht, der, ja, okay.
Okay, aber jetzt, oha, jetzt, okay, jetzt musst du dich aber auch rechtfertigen, weil ich liebe Florence Pugh und du hast gerade ihr Schauspiel
gedisst. Sie ist super. Nein, ich habe sie nicht gedisst.
Ach so.
Sie ist der weibliche Leonardo DiCaprio. So, Feministinnen da draußen könnten mich jetzt in der Luft zerfetzen, warum ich sie ihr Schauspiel mit einem Mann vergleichen muss, aber...
Nein,
ich habe so die Range einfach, so diese Art, wie sie spielt und was sie
okay,
so kann.
Okay.
Wie sie auch so ein bisschen selbstironisch sein kann. Und fand ich einfach, gefiel mir sehr gut, muss ich sagen.
Ich dachte nur, weil wir waren gerade bei Der Mann mit der eisernen Maske, was ja echt ein Stinker war, scheinbar auch von DiCaprio. Und dann dachte ich so, ja, sie hat ja in dem Film genauso gespielt. Ich dachte so, nein.
Nein.
Wie kannst du nur meine Florence Disney?
Nee.
Okay, meine, wow. Sie gehört mir nicht, nein. Ich bewundere nur ihr Schauspiel.
Guck mal, und sie hat, ich finde, sie hat auch nicht so diese typische, diesen typischen Hollywood-Vibe, den sie irgendwie mitbringt, ne? Also, dass sie auch in, ich weiß nicht, durch welchen Film sie ihren Durchbruch hatte. Ich habe sie zum ersten Mal bei Oppenheimer auf der Leinwand gesehen. Und,
was?
Alter. Ich glaube schon, ja.
Heftig.
Und sie ist so eine Schauspielerin, die war einfach da. Die war plötzlich einfach da. Genauso wie, wenn ich weniger informiert gewesen wäre, würde ich sie wahrscheinlich die ganze Zeit mit, nicht Saoirse Ronan, sondern mit, die sind alle drei so aus dem Nichts aufgeploppt. Saoirse Ronan, Florence Pugh und Miss Marvel. Captain Marvel. Nee, wie heißt sie? Brie Larson.
Ach, Brie Larson.
Ja, ja, die drei, ja. Also wie gesagt, wenn ich weniger gut informiert wäre, dann würde ich wahrscheinlich Brie Larson und Florence Pugh miteinander verwechseln, weil sie halt auch beide im selben Franchise mit drin sind. Aber ja, ich habe zu wenig Filme mit denen gesehen. So. Okay, egal. Thunderbolts, wie fandest du den Film? Dein erster, ja, jetzt kommen wir zum Cold Opener.
Richtig, stimmt, ja. Es ist etwas Unfassbares passiert. Ich war im Kino und habe mir einen Marvel-Film angeschaut. Ausnahme war halt Deadpool 3, weil ich war eigentlich ein Deadpool-Fan, aber der Film hat mir dann nicht gefallen. So. Also erstens, Florence Pugh kam für mich so ein bisschen mit Midsommar, aber seitdem ist sie überall so. Ne?
Ach, stimmt, Midsommar, den habe ich jetzt schon wieder.
Ja, weil danach war sie halt in Little Women, ja, Black Widow, Don't Worry Darling und so weiter und so fort. Oppenheimer, Dune, We Live in Time. Also ich finde es schon heftig, weil ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht, dass sie vorher schon mal im MCU war, ja. Aber wir kannten sie scheinbar schon aus Black Widow.
Genau.
Ja, und David Harbour auch. Also gut. Ihr merkt schon, ich bin echt ein Rookie. Ich habe keine Ahnung. Ich bin blind ins Kino gegangen, weil ich gehört habe, dass der Film von Menschen, denen ich vertraue, gute Kritiken bekam. ich war mit meiner Schwester da. Ich habe sie eingeladen. Schöne Grüße an Caro. Ich weiß, dass sie auch regelmäßig zuhört oder eigentlich sogar immer. Und sie und ich waren alleine im Kino. Es war so geil, Alter. Wir waren nur zu zweiter. Deswegen war es auch nicht schlimm, wenn ich die mal gefragt habe, ja, wer ist denn er da jetzt, ne? Ich wusste zum Beispiel nicht, wer Sebastian Stan ist, ey. Was weiß ich? Bucky Barnes, ey. Keine Ahnung, der Winter Soldier. Aber ich muss tatsächlich sagen, als ich, der vielleicht 5 MCU-Filme gesehen hat, so Tops, ich konnte der Handlung folgen. Ja. Also,
das war aber auch eine ziemliche Standard-MCU-Marvel-Film-Handlung.
Ja, aber ich dachte, es wäre jetzt schlimmer mit, weil sie haben es ja zuletzt völlig übertrieben, wie zum Beispiel in Deadpool 3, ja, da haben sie uns ja 1001 Charaktere mit ihren scheiß Cameos an den Kopf geworfen, wo ich dachte, wer ist er jetzt, wer ist sie jetzt, warum, was soll das? Das gab's in Thunderbolts jetzt nicht. Übrigens, spoilern wir jetzt oder nicht?
Also ich wollte dich als nächstes fragen, ob du das Schicksal von Bobby, nee, wie hieß er? Bob? Doch, Bob. Bob. Ob du sein Schicksal hast kommen sehen, ob das jetzt für dich eine Überraschung war, was seine Aufgabe in diesem Film ist.
Also, jetzt die Frage, spoilern wir oder nicht?
Also, wie gesagt, keine Ahnung, für mich gibt es da nicht viel zu spoilern, aber...
Ja, okay.
Es kann auch sein, dass ich irgendwie auf dem Schlauch stehe und irgendwas nicht gerafft habe.
Ja, okay. Ich meine, okay. Dass wir nur diese Corporate Lady da, Julia Louis-Dreyfus als Bad Guy haben, also dass wir nicht nur sie haben, ist schon irgendwie klar, weil du kannst in einem Marvel-Film, finde ich, nicht nur so einen Office-Bad Guy haben. Und jemand anders stand da jetzt auch irgendwie nicht so richtig zur Verfügung, ja. Deswegen haben wir halt Bob als neuen, schon irgendwie neuen Charakter oder gab es ihn schon? Nee, ne?
Der war neu. Den gab es noch nicht. Aber sag doch mal, hast du das, war das nicht für dich ein bisschen offensichtlich alles?
Also, dass er jetzt zu einer Supernova wird, die so als Metapher für Depressionen und so fungieren soll? Nein, das habe ich nicht kommen sehen. Und der einfach alles einsaugt, so.
Ja, diese Metapher und auch bildlich, ich meine, wir können ja mal probieren, die Story kurz zusammenzufassen, wobei mir so ein bisschen der Anschluss fehlt. Ich habe weder Captain America 4 gesehen, noch Black Widow. Und der scheint ja, Thunderbolts scheint ja daran anzuschließen. Und Florence Pugh, also der Film fängt an und Florence Pugh arbeitet anscheinend für diese Company, Ox. Und Ox soll geschlossen werden, aus welchen Gründen auch immer. Und sie soll einen letzten Auftrag erledigen und trifft bei ihrem Auftrag eben auf 3 andere oder 4 andere potenzielle Mitstreiter oder Feinde. Und alle 4 haben plötzlich so dasselbe Problem an der Backe, nämlich gegrillt zu werden. Und verbünden sich dann. So, das ist die Geschichte. Und das nimmt dann auf jeden Fall wird dann doch noch ein bisschen komplizierter, weil da ist einer dabei, mit dem wissen sie nicht so richtig anzufangen, dieser besagte Bob, der scheint keine nennenswerten Superheldenfähigkeiten zu haben und je mehr sie so über ihn erfahren, desto weiter geht so die Geschichte.
Ich dachte erst, dass Bob so ein Typ aus dem Deadpool-Film wäre. Ohne Scheiß, in Deadpool 2 stellen sie doch diese Armee zusammen.
Ja.
in so einem Casting und da kommt so ein Typ zum Casting und sagt so, ja, ich kann kotzen. Weil wir hören Bob ja, wir sehen Bob zu Anfang nicht, wir hören ihn nur so.
Ja, ja, stimmt.
Und ich dachte so, okay, ist das jetzt dieser Typ, der kotzen kann?
Stimmt.
Ist er der neue Avenger, der Kotzstrahl?
Ach, siehst du, jetzt, nee, jetzt fällt es mir ein. Das ist, ich habe die ganze Zeit überlegt, also nach 5 Minuten, als ich Bob zum ersten Mal gesehen habe, nach 5 Minuten dachte ich mir, okay, das ist ja so Paul Dano für Arme. Und jetzt gerade fällt mir ein, der sieht aber auch diesem Darsteller ähnlich, der diesen, boah, ist das, das ist auch so mit die lameste und schlecht animierteste Mutation in einem X-Men-Film, ist dieser Typ, der so fliegen kann und aus seinem Mund so runde Schallkugeln oder runde Schall, ja, so Schall schießen kann. Und das sind so, sieht aus wie so Schallplatten, die dann so aus seinem Mund, das sieht wirklich so lame aus. First Class, X-Men First Class, also das ist so mit der lameste Mutant, aber der ist das auch nicht, der ist auch was bekannter, der Darsteller. Ja, nee, aber so viel, also viel kann man wirklich zur Story nicht sagen, ist eine relativ simple Marvel-Story, ja. Die auch ein bisschen, die, ja, die, ich habe mir so während des Films, habe ich mir so gedacht, okay, krass, dieser Film, der ist deutlich horizontaler und nicht so vertikal wie die ganzen anderen Marvel-Team-Up-Filme, ne?
Das stimmt.
Und ja. Also, du hast immer irgendwie eine Figur bei Marvel-Filmen, der irgendwie fliegen kann, der hochspringen kann, der irgendwie einen krassen CGI-Anzug hat und so. Das gibt's hier gar nicht. Bucky hat seinen Arm und, sie hieß nicht, Ava. Ava hat eben so eine Maske, die sich eben, die dann verschwindet und, ja, die sie per Knopfdruck öffnen und schließen kann, so.
Ja.
Und das ist so der größte Special Effekt. Aber ich meine, ja, das fand ich schon recht, okay. Ja, aber ich bin halt auch ein bisschen, also, frag jetzt einfach mal, wie fandst du den Film eigentlich?
Ich fand den überraschend unterhaltsam, muss ich zugeben. Mhm. Ich fand den überraschend unterhaltsam und ich war auch überrascht davon, was für einen dunklen Turn der am Ende nimmt, so mit dieser, dieser Figur des Bob, der am Ende zu ja, Sentry wird, ne?
Ja, zu Superman.
Ja, oder Void.
Ja,
der irgendwie
mehrere Namen. Also, ja, Void ist dann später noch, ne?
Genau, ja.
Aber Sentry fand ich, das war eigentlich, der war ja wie Superman, mit Jedi-Kräften.
Und platinblonden Haaren.
Ja, gefärbt.
Ja, nee, also ich fand einige Dialoge, du hast es vorhin schon gesagt, du hast im Kino auch lachen müssen. Es gab einige Dialoge, die ich auch wirklich, wirklich witzig fand. Ich hatte das Gefühl, man hat die Charaktere mal atmen lassen. Mhm. Und nicht, wie es scheinbar so in der letzten Phase des MCU üblich war, dass wirklich jeder noch so, also jeder Dialog, der noch so ein bisschen ernst zu drohen wurde, direkt mit irgendeinem blöden Spruch kaputt gemacht werden musste. Mhm. Ich glaube, da haben sich die Kritik der Fans doch tatsächlich mal zu Herzen genommen. Sie haben tatsächlich überraschend viel praktisch gemacht. Ja, es gibt so eine kleine Autoverfolgungsjagd in Utah.
Stimmt.
Da haben sie, glaube ich, tatsächlich Autos in die Luft gejagt und sich überschlagen lassen und geflippt und so weiter und so fort. Ja. Also es ist nicht alles vom Greenscreen entstanden. Ich habe mittlerweile Back to the Future, Behind the Scenes Aufnahmen gesehen, wo die Darstellerinnen und Darsteller tatsächlich in ihren Anzügen rumgelaufen sind. Also die waren wohl sogar echt, die Kostüme, ja, nicht so billige Greenscreen-Anzüge, wie es teilweise die Avengers zuletzt auch hatten. Mhm. Also natürlich wollen sie ihren Goldesel des MCU nicht aufgeben, Disney, das habe ich auch nicht erwartet, dass sie das tun werden, aber ich muss sagen, ich bin überrascht davon, dass sie sich einiger Kritik zu Herzen genommen haben und gesagt haben, okay, dann geben wir euch jetzt mal ein bisschen einen Film, der, wie du es gerade so schön gesagt hast, eher horizontal denn vertikal ist, denn hier wird uns nicht jede mögliche Scheiße unter die Nase gerieben und gesagt, ja, aber es ist doch alles nur ein Parallel und Universum und Multiverse, hast du es denn nicht kommen sehen und nimm's doch jetzt mal nicht so eng mit der Logik und bla bla bla. Deswegen, dieser Film kommt mir schon so ein bisschen wie so ein Reset-Knopf vor, zumal wenn wir überlegen, was am Ende passiert, ne? Denn das kleine Sternchen, das ist ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, ist nicht wie so ein Gender-Star oder so, sondern es hat soll auf was anderes einzahlen.
Mhm. Auf was? Auf den... Ich meine, das, also... Meinst du jetzt, dass der Film eigentlich einen anderen Titel hat?
Ja, dass er einen Untertitel hat, den sie uns quasi erst während des Films
offenbaren. Ja, ganz am Ende. Ganz am Ende, ja.
Ja.
Hast du eigentlich, sahst du bis nach dem Abspann?
Ja.
Ja, okay. Die Szene fand ich halt auch super, muss ich sagen.
Als ein gewisses, als sie etwas beobachten, was sich der Erde nähert.
Ja, ja. Okay, aber so von der, ich kann ja auch nochmal ganz von vorne anfangen. Also ich, schwer das jetzt zu sagen. Ich will auch nicht so krass, also ich fand den Film, ich sag mal so, ich habe so ein paar Mal gelacht, aber ansonsten hat es wenig bei mir gezuckt. Wenn du so einen Team-Up-Film nimmst, ne, und das ist ja die große Stärke von den Marvel-Filmen, jetzt unabhängig von Multiverse und so, weil du das gerade eben auch gesagt hast, da kam das so rüber, als würde Marvel so ein riesen Durcheinander machen, wo kein Mensch mehr folgen kann. Multiverse, das... Du hast halt 25 Marvel-Filme ohne Multiverse, ne? Also die sind schon, die haben schon einen roten Faden, wenn du so willst, wenn du die alle wegguckst, ne? So hintereinander und
bestritten, ja gut, das ist ja erst in der letzten Phase passiert, dass sie das so übertrieben haben, Multiverse hier und dort und so.
Genau, genau. Das war jetzt auch für mich seit, glaube ich, 4 Jahren der erste Marvel-Film, den ich im Kino gesehen habe. Zum einen, das wollte ich dich auch gerade fragen, wie fandst du es, das Marvel-Opening auf der großen Leinwand zu sehen? Das ist schon, macht schon Gänsehaut so ein bisschen, muss ich sagen. Dieses Marvel-Intro. Das war jetzt natürlich ein bisschen abgeändert, ne? Und wenn man den Film ganz zum Schluss sieht, dann weiß man warum, also was es damit auf sich hat, dass das so dunkel wird, ne? Mhm. Und genau, das war schon wieder ein cooles, nostalgisches Feeling, muss ich sagen. Also dieses Marvel-Opening mal wieder zu hören, zu sehen. Ich glaube, Doctor Strange 2, Multiverse of Madness, war mein letzter Marvel-Film im Kino tatsächlich, ja. Genau. Und der zweite Punkt, und was ich jetzt eben sagen wollte, warum ich die anderen MCU-Phasen 1 bis 3 oder 1 bis 4 genannt habe, wenn ich den Film damit vergleiche, so, ne, also dann ist der schon so, was den Entertainment-Faktor angeht, ne, obwohl es ja so ein Team-Up-Film ist, dann ist der schon, also dann ist der ja nicht konkurrenzfähig mit einem Avengers, mit einem Guardians of the Galaxy zum Beispiel. Was ja so die Speerspitze davon ist, ne? Also, wenn wir jetzt... weil da stört das bei den Avengers nicht, was du eben gesagt hast. Der Comic Relief, dass die... also die Chemie zwischen Tony Stark und Steve Rogers, Captain America, die ist ja noch mal... Das finde ich noch mal einen Ticken witziger tatsächlich. Wenn dann noch so ein Bucky dazukommt, der ist ja auch eigentlich Teil der Avengers gewesen... dann wird es halt richtig funny, so in Captain America Civil War zum Beispiel. Aber der beste, das beste Konkurrenz dazu bleiben halt die Guardians of the Galaxy. Also kann James Gunn halt einfach am besten, ne? So Außenseiter zusammenzubringen und zu einer Familie zusammenzuschweißen. Das kann wirklich James Gunn. Und er hat es halt wieder bewiesen. Selbst mit dem dritten Guardians-Film ist es ihm wieder gelungen, weißt du? Und deshalb, ich würde sagen, so im Vergleich, also ich fand den Film auch okay. Ich hab jetzt keine super dolle Zeit gehabt. Ich habe jetzt aber auch keine schlechte Zeit gehabt. Ich bin halt so mit dieser ganzen Erwartungshaltung so ein bisschen A24 hatte ich halt im Hinterkopf, ne? Ein bisschen, ja, Arthouse vielleicht, so auch den Hype, den ich durch diese zwei Trailer hatte, die mir sehr gut gefielen. Und dann war das, hat nicht so ganz abgeliefert, ja. Aber trotzdem, Einzelleistungen gefielen mir auch sehr gut, muss ich sagen. Also, ja, bis auf David Harbour, den ich ja super gern mag, er gefiel mir in dem Film leider nicht so.
David Harbour.
Ja. Aber ja, White Russell.
Da bin ich aber bei dir tatsächlich. Weil ich finde leider David Harbour, also ich finde ihn mega geil in Stranger Things, wie wir alle wahrscheinlich.
Ja.
Zumindest die es gesehen haben. und hier in dem Film hat er leider nicht viel mehr zu tun gehabt, als wirklich der typische Daddy zu sein, der irgendwelche peinlichen Boomer-Sprüche bringt und so dadurch so ein bisschen für den Comic Relief zu sorgen.
So eine Figur habe ich schon ewig nicht mehr im Kino gesehen. Also auch, dass sich ja so
total
so
eine Figur zu bringen.
Was, dass Florence Pugh sich halt auch für ihn, vor ihren Freunden für ihn schämt und so ein Scheiß, weißt du? Das ist halt so, ja, dachte ich mir. Und jetzt pass auf, jetzt kommt, weißt du, was für mich auch noch krass war heute? Ich habe den Film in 3D gesehen.
What? Das gibt's noch?
Ja, das dachte ich mir auch. Okay, aber zu meiner Verteidigung, es gab eine Vorstellung 17:15 und 17:30. Und ich dachte so, okay, eine von beiden kriege ich. Ich dachte mir so, ja, die eine wird wohl OV sein und die andere wird wohl deutsch sein, ne? Mhm. Ist mir jetzt auch egal, wie ich ihn sehe. Im Nachhinein würde ich sagen, nee, ist mir nicht egal. ja. Also ich will jetzt auch nichts über 3D mehr sagen. Es war nur mal wieder seit vielen Jahren wieder ein Marvel-Film und dann in 3D. Ja, naja.
Bro, der letzte Film, den ich in 3D gesehen habe, war original Avatar 2.
Ah, stimmt, stimmt. Wird bei mir auch so sein. Ja, richtig. Ja. Du sagst es.
Ja.
Naja.
Oh Mann, ey.
Also ich freue mich auf jeden Fall für dich. Und du hast du Blut? Hast du Blut? Ja, es klingt so. Ne?
Schön für dich, dass du diesen Scheiß mochtest.
Ne? Ja, nein, also ich muss auch sagen, der hat schon viele, viele, viele kleine Details, die dann schon echt so, also das Opening war halt so langweilig, muss ich sagen. Ja, dass ich da schon fast mir so gedacht habe, oh nee, ey, wenn das jetzt wirklich so die ganze Zeit weitergeht. Zum Glück hatte dann wirklich, also Wyatt Russell, der gefiel mir echt gut und auch Julia Louis-Dreyfus, wirklich. Valentina Allegra de Fontaine.
De Fontaine, genau.
Und wirklich dieses ganze Pack, die ja, waren echt gut. Also selbst dass so ein Bucky, der ja wahrscheinlich noch für die Marvel-Fans der beliebteste von allen ist, den haben sie auch schön zurückgefahren. Der hat sich nicht in den Vordergrund gespielt. Der hat schön Florence Pugh machen lassen und so, ne? Das gefiel mir gut. Und Wyatt Russell auch. Also Wyatt und sein Vater Kurt sind ja beide jetzt im MCU, ne? Ist auch ganz lustig eigentlich.
Ja.
Und ja. Aber hast du Blut geleckt?
Was jetzt diese Gang angeht oder was das MCU angeht?
Ja, beides vielleicht. Also vor allem die Frage ist, also weil ich würde dir wirklich empfehlen, guck dir mal Guardians of the Galaxy an. So. Mochtest du diese Chemie von den Charakteren?
Ja, durchaus. Die war schon cool. Ich weiß auch, dass die Guardians of the Galaxy nicht zu vergleichen sind mit so Scheißfilmen aus dem MCU. Ja. Ja. Und ja, safe. Also die schaue ich mir schon nochmal an irgendwann. Und ich weiß ja, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie der nächste Film heißt. Warte, ich schaue kurz. Ach ja, Avengers Doomsday.
Doomsday, ja. Nee, Moment, Fantastischen Vier kommen in einem Monat.
Ah. Ja, okay, also ich meine, ein Film, der jetzt wieder. Oder ist das schon dieser Fantastic Four-Film? Ist das ein Film, in dem die dann auch auftauchen? Ist das das, worauf das Ende einzahlt, oder was?
Na, also die Fantastic Four, die spielen ja tatsächlich in einem Multiversums, in einem anderen Paralleluniversum, ne? Zwar auf der Erde, aber in so einem, wie nennt sich das denn? So ein pseudofuturistische 60er Jahre sind das ja.
Ja.
In denen sie ja dann auch schon so auf eine Mondbasis haben und so ein Zeug. Und um mal die Geschichte grob von den Fantastic Four, die fliegen halt ins All, kriegen da Gammastrahlen ab und mutieren nachher alle, ne?
Mhm.
Das ist so. Und ich vermute mal jetzt, wo ich die Post-Credit-Scene gesehen habe, vermute ich mal, Fantastic Four endet irgendwie so, dass sie ihr eigenes Universum verlassen und anscheinend auf Erde 451 oder wie das heißt, landen.
Mhm.
Das haben wir ja in der Post-Credit-Scene gesehen. Genau. Ich meine, es wäre Earth 451, kann das sein? Das ist so die Marvel-Database. Ich meine, das wäre so die Standard-Erde. Das wäre so das, wo also unser Zeitstrang. Und alles andere ist Paralleluniversum.
Naja.
Da haben die Erden, die haben dann unterschiedliche Zahlen. Das wird ja auch ich glaube, in Loki oder in Doctor Strange wurde das auch erklärt, was es damit auf sich hat. Und dass die 451 ist eben die Erde, auf der Avengers spielt, auf der die ganzen Filme spielen, so in unserer Gegenwart, ja. Und Fantastic Four ist nicht 451, der Film zumindest.
Ah ja, okay.
Und irgendwie müssen die ja hierher kommen. Und sie bringen anscheinend Robert Downey Jr. mit.
Ja. Ja, gut, also.
Konntest du mir folgen?
Ja, total. Ich habe jetzt total einen Durchblick.
Glaube ich dir nicht.
Nee, habe ich jetzt Blut geleckt. Also, ich habe schon Bock auf diesen Cast. Ob ich dann noch so viel Bock darauf habe, wenn sich bei Doomsday, ich sag mal, diese neue Generation, diese neuen Avenger mit den ganzen alten MCU-Isms vermischen, das weiß ich nicht. So, also ich möchte jetzt die ganzen Actors nicht verteufeln, die früher schon im MCU mitgespielt haben. Die können ja schlussendlich auch nur das spielen, was ihnen vorgesetzt wird. So. Aber falls endlich mal dieser Groschen nach 5 Jahren oder so gefühlt gefallen ist in der Kreativabteilung von Marvel/Disney, dann sehe ich jetzt auch keinen Grund, mich aus Prinzip querzustellen. Das Ding ist ja immer nur, wenn mir 5 Leute sagen,
Moment, boah, darf ich kurz zwischenfragen?
Ja.
Was meinst du denn mit Kreativ, der Groschen in der Kreativabteilung?
Wenn bei denen endlich mal der Groschen gefallen ist, dass diese ganze letzte Phase da, dass das übelster Schwachsinn war,
dass die
Filme qualitativ so dermaßen abgebaut haben, wenn sie endlich verstanden haben, dass sie vielleicht so einen kleinen Shiftwechsel brauchen, dann sehe ich jetzt nicht ein, warum ich da ja einfach nur haten soll, um zu haten. So. Aber wenn mir Leute sagen, und weiß nicht, wenn mir gefühlt die gesamte Kritikerlandschaft Deutschlands sagt, hier, wie hieß denn der Film mit dem einen, diesen neuen Bad Guy, den sie da aufbauen wollten, der dann aber in Ungnade gefallen ist? Irgendwie seine Freundin verprügelt hat.
Ach so, ja. War es Galactus?
Auf jeden Fall der Film, in dem er mitgespielt hat. Wenn die Leute mir schon sagen, ja, der Film ist eigentlich scheiße und der sieht auch, das CGI sieht aus wie bei so einem PS2-Spiel, dann denke ich mir so, okay, warum soll ich jetzt Geld und Lebenszeit dafür aufwenden, mir diesen Film anzuschauen? Ehrlich. Aber,
Ich weiß gerade nicht mehr, ich habe den ja schon
voll vergessen. Also der Typ hieß Kang.
Kang, nicht Galactus. Galactus ist nochmal ein anderer Bad Guy.
Kang, ist mir auch eingefallen,
Kang. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Schauspieler heißt. Ich habe ihn auch nicht gesehen in keinem MCU-Film. Ach, ja. Auch nicht in der Serie.
Ah, der Film hieß Ant-Man and the Wasp Quantumania.
So. Ja, da ist ja auch Ava dabei.
Der Typ hieß Jonathan Majors.
Jonathan Majors, ja.
Genau.
Und nur da, falls, genau, ich wollte es nur sagen, Ava taucht anscheinend bei Ant-Man and the Wasp auch auf. Also die mit der weißen Maske.
Ja.
Ja, die wird man da wohl auch schon gesehen haben. Ich habe den zum Beispiel auch nicht gesehen, Ant-Man the Wasp. Das war doch der war doch super cringe irgendwie, der Film, ne? Der kam doch irgendwie vorletztes Jahr.
Ja.
Auch nur alles Maul drüber zerrissen. Ich muss kurz nachschieben, es ist Erde 616, nicht 451, das will ich nur kurz, ja.
Ja.
Das ist unsere.
Ja.
Aber, ja gut, okay, ich war jetzt gerade, weil, wie kreativ fandest du den Film denn jetzt, also Thunderbolts, weil ich.
Also wenn wir jetzt mal das einbeziehen, was wir eigentlich schon wahrscheinlich früher einbeziehen wollten, nämlich diesen einen Trailer, den sie gedroppt haben vor 2 Monaten.
In Meinst dem du sie den? Krass,
ja? In dem sie krass geworben haben mit die Stars aus Midsommar, A Different Man, You Hurt My Feelings, die Writer von Beef, der Kameramann von Green Knight und so weiter und so fort, der Szenenbildner von Hereditary und der Editor von Minari und die Composers of Everything, Everywhere, All at Once. Okay, also sie haben sich hart bedient bei A24. Was dieser Move sollte, keine Ahnung. Vielleicht wollten sie das erreichen, worauf ich gerade schon hingewiesen habe, dass sie einfach so mal so einen kreativen Shift haben wollten in der Kreativabteilung von Marvel. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt nach Leuten wie mir fischen wollten, die eher so Arthouse-A24-Publikum sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, sie wollten einfach mal so einen neuen, frischen Wind haben und hatten sich gedacht, okay, welche Leute haben in letzter Zeit so ein bisschen Kreativität an den Tag gelegt und damit auch durchaus ein bisschen Geld an der Kinokasse gemacht? Ja, natürlich die Menschen, die viel mit A24 zusammengearbeitet haben. So. Deswegen haben wir zum Beispiel, du hast es gerade selber schon gesagt, ein paar richtig spritzige Dialoge. Das kommt dann sicherlich von den Leuten, die auch bei Beef mitgeschrieben haben.
Ja, aber die Dialoge, ohne Scheiß jetzt, Niklas, ne? Sowas habe ich schon lustiger und kreativer im MCU gesehen. Auch
Ja,
in ja.
das mag sein, klar, ja.
Das, ja. Also es war. Ja. Erzähl weiter. Entschuldigung.
Naja, ist gut. Ja, also wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht behaupten, so dass da jetzt der Oscar für das beste Drehbuch winkt. Verstehe mich da nicht falsch, ne?
Ich
Aber
finde
es
das
hat
auch.
schon ganz gut funktioniert, fand ich.
Ich finde, du hast das auch sehr, sehr gut zusammengefasst gerade. Allerdings würde ich sagen, das zahlt nur aufs Marketing ein,
Oder?
nicht
Ja,
auf den
schon,
Film
ja.
selber.
Ja.
Also der hat nichts davon.
Ja.
Oder wenig.
Ja.
Eben das, was ich eben gesagt habe, diese Horizontalität, gibt es das Wort? Das ist relativ stark aufgefallen. Der Film ist auch relativ blass. Also der ist nicht so bunt und quietschig wie ein typischer Marvel-Film
Das stimmt, ja.
und relativ düster natürlich sogar noch, würde ich sagen. Und wir sind ja eben schon, ich weiß nicht, ob du es im Vorgespräch gesagt hast, die Metapher auf Depressionen, ne? Das ist so auch eben eine Sache. Ich finde, vieles von diesen ganzen vieles von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, da ist auch das meiste ist ja auch nur angeschnitten, angedeutet leider, nie so richtig angespielt worden, weißt du? Und ja, im Schauspiel habe ich schon das bekommen, was ich so von einem Marvel-Cast erwarte, auf jeden Fall, sogar ein bisschen mehr. Aber was Kamera angeht, was Schnitt angeht und auch eben doch diese metaphorische Tiefe, da hätte es auch noch eine Schippe drauf gekonnt, meiner Meinung nach. Also warum so zurückhaltend? So, warum so
Ja.
zurückhaltend? Die hätten mir da ruhig mehr geben können, tatsächlich. So, dass ich gesagt hätte, wow, der war jetzt wirklich ein bisschen arthausiger. Als ich
Ja.
erwartet habe.
Das meine ich nämlich, ne? Also
Ja.
deswegen hat mich ja zum Beispiel diese Tiefe am Ende schon durchaus ein bisschen überrascht, weil ich das von einem Marvel-Film jetzt nicht erwartet hätte. Ich glaube, die waren sonst vielleicht immer. Ja, also der Film war jetzt auch natürlich einigermaßen plakativ, aber. Wie gesagt, deswegen, da hat er mich vielleicht an einem guten Tag auf dem richtigen Fuß erwischt.
Jetzt fällt mir auch ein richtig guter Witz noch ein. Wo sie doch diesen Bunker infiltrieren sollen und dann Antagonistin sagt dann quasi, ja, okay, aber ich will sie alle lebend. Und dieser Einsatzleiter sagt so, ja, blöd jetzt, weil unser Plan ist darauf ausgelegt, alle umzubringen. Und dann funkt er seine Leute an und sagt, ja, okay, komm, wir machen den Plan, müssen wir jetzt umbauen, aber wir brauchen Gefangene. Mit was für einer trockenen Art das so rübergebracht wurde, das fand ich schon sehr, sehr gut. Also das war so, okay, so eine Art Gag hatte ich im MCU jetzt auch noch nicht. Da ist es dann, es ist doch ein Ticken plumper eigentlich sogar noch. Ja, obwohl das auch plump ist, aber naja, ja, fand ich zum Beispiel sehr witzig,
Also,
ja.
muss das sein?
Ja, muss das sein.
Ja.
Wir wollten doch jetzt schon alle umbringen.
Ja. Aber gut, ansonsten, du hast recht, natürlich, diese ganzen Credits, die sie da in dem Trailer erwähnt haben, A24 hier, A24 da, das zahlt natürlich auf das Marketing ein, ja, weil am Ende hast du natürlich immer noch dieses MCU-Korsett, das
Ja.
die kreative Arbeit dieser Person so ein bisschen anders einschnüren muss, selbstverständlicherweise, als bei einem A24-Film. Ich habe zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob du die Filme alle gesehen hast, aber hinter der Kamera stand ein Herr namens Andrew Palermo und der hat bei A24 vorher so Arbeiten abgeliefert wie A Ghost Story oder The Green Knight. Ja, da hat er natürlich ganz andere kreative Freiheiten gehabt. Also bei Ghost Story, das ist eine ganz ruhige und zurückhaltende und dezente Kameraarbeit, wo teilweise Shots minutenlang gehalten werden. Bis sie fürs Publikum schon fast unangenehm lang sind. Ja, ich habe noch nie gesehen, dass eine Szene irgendwie, weiß ich nicht, 5, 6 Minuten drauffällt, ohne einen Schnitt, aber auch ohne, dass sich die Kamera bewegt. Außer jetzt bei diesem Hier-Film, den wir jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal hier erwähnt haben.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ja. Aber The Green Knight, ja, also ich glaube, in solchen Filmen war die Kameraarbeit anders und wahrscheinlich auch ein bisschen verspielter und kreativer als bei einem Thunderbolts. Aber das ist ja auch einfach dem Genre geschuldet, ja.
Symbolträchtiger, könnte man fast schon sagen. Aber nichts gegen die Kameraarbeit, die war gut.
Nein, die war völlig solide.
Ja, vor allem in den Actionsequenzen auch sehr übersichtlich gearbeitet. Man hat nie die Orientierung verloren. Das muss man ja so einem Kameramann auch oder der Crew zugute heißen, dass das alles wunderbar war. Also es war wirklich, unaufgeregter Kamerastil. Keine Kamera, die irgendwie sich 360 Grad um eine Szenerie in einem One-Take bewegt hat, rauf und runter geht und so ein Hero-Shot. So Hero-Shots gab es da nicht im eigentlichen Sinne nach Michael Bay oder nach den Russo-Brüdern oder so. Das ist schon aufgefallen, dass das deutlich zurückhaltendere Kameraarbeit, ja.
Total.
Aber dann kommt man ja quasi nur zu der Frage, was wollte der Film sein, ne? Also wollte der mehr so dieses Charakterdrama? Das wollte er auch, glaube ich, mehr sein, dieses tiefgründigere.
Total.
Weil der ja recht actionarm ist, der Film tatsächlich. Das muss man.
Ja, würde ich auch so sagen.
Also zumindest hat er nicht so diese Opulenz, ne? Sondern eher so, jetzt kommt halt eine Actionsequenz. Dann hauen sie halt ein bisschen drauf, gibt es ein bisschen dies, ein bisschen das, aber eine Verfolgungsjagd, ein paar Explosionen, aber nicht jetzt so, dass da Dinge passiert sind auf der Leinwand, die ich noch nie gesehen hätte. So,
nee. Also jetzt nicht so ein, CGI-Feuerwerk wie, Avengers, wie hieß der fulminante Film da, Endgame oder so.
Zum Beispiel.
Also das sollten jetzt Leute nicht erwarten, wenn die diesen Film anmachen.
Nee. Aber du, und das meine ich ja mit so mitreißender Inszenierung, ne? Bei Endgame weiß ich es gerade nicht mehr, das Opening, das ist ganz anders. Infinity War zum Beispiel, da setzt du dich rein, der geht, glaube ich, 2 Stunden 20 oder so, das geht einmal durch und du wirst einfach so mit reingesogen und das ist so geil mit der Musik und die Action und klar, das viel CGI, aber es ist einfach wie so ein Schweizer Uhrwerk. Alles greift so richtig geil ineinander. Dann kommen noch geile Sprüche von Robert Downey und von Spider-Man und so, weißt du, der ist wirklich sehr rasant, sehr gut. Hat er mich damals mitgerissen, muss ich sagen. Da war ich wirklich so, da saß ich echt mit Gänsehaut im Kino und apropos die Musik, das fand ich ja so süß, am Ende wird ja so ganz leicht das Avengers-Theme angespielt, als wäre es auf so einem ganz kleinen Mini-Piano gespielt worden oder so, ne? So ein ganz klitzi-klitzi-kleines Avengers-Theme. Also das war schon ein nettes Detail, ja.
Halten wir fest, ich fand den Film ganz amüsant. Du so ein bisschen, aber warst jetzt nicht so ganz begeistert. Aber du wolltest noch lobend hervorheben, dass du dich in dem Film nie orientierungslos gefühlt hast, weil die Kamera toll war. Was übrigens mir in einem anderen Film passiert ist.
Orientierungslosigkeit.
Das allerdings in einem Film, den ich nach einem erneuten Kinobesuch, meinem ersten Kinobesuch in diesem Film, denn damals habe ich den nicht gesehen, immer noch für einen der besten Filme aller Zeiten halte und sogar vielleicht noch ein bisschen besser. Wir reden von Batman, The Dark Knight, made by Mr. Christopher Nolan.
Sir
Christopher Nolan. Ist der wirklich ein Sir?
Krass. Ey. Der ist doch letztes Jahr.
Ja gut, alleine für den Film hat er den Ritterschlag verdient. Würde
ich mal sagen. Hat er doch einen Ritterschlag bekommen, meine ich, ja.
Du hast recht, Sir Christopher Nolan. Ey.
Seit letztem Jahr British Guard.
British Knight.
Er ist der British Knight.
Also of the British Order.
Ja, aber hol uns mal ab, wie kam es, dass du den gesehen hast und wo?
Ja, ich kann dir nicht genau sagen, wie sie auf die Idee gekommen sind, aber die Kinoleitung der Lichtburg in Essen dachte sich, ey, zeigen wir doch nochmal die Batman-Trilogie von Sir Christopher Nolan.
Ach, die ganze Trilogie, okay.
Die ganze Trilogie. Batman Begins habe ich leider schon verpasst, der lief nämlich schon im April und jetzt im Mai läuft lief/läuft The Dark Knight. Der lief jetzt am Sonntag, am 11.05. In der deutschen Fassung und dann am 18. oder 19. läuft er auch nochmal in der OV.
Oh.
Ja, und im Juno zeigen sie dann Batman, nicht Batman Begins, meine Güte, sondern The Dark Knight Rises.
Mm, geil.
Und da ich den Film natürlich ebenso wenig nicht im Kino gesehen habe, denke ich mal, kann ich mir den auch mal geben.
Ja, coole Leute, dass die da sowas machen.
Auf safe, jeden Fall.
Ja.
Safe.
Und?
Ja, was soll ich sagen? Ne? Dark Knight. Mein Vater hat ihn nie gesehen, hat er mir gesagt. Und ich habe gesagt, ich habe ihn angefleht mitzukommen, aber er so, nee, ich habe keinen Bock. Und danach bin ich aus dem Kino zurückgekommen und er hat mich gefragt, ja, und wie war's? Und ich so, ey, das ist einer der besten Filme aller Zeiten und wer den nicht gesehen hat, ist selbst schuld, Mann. Und wer darauf verzichtet, den nochmal im Kino zu sehen, ist doppelt selbst schuld. Weil, was soll ich sagen? Also ich habe schon so ein bisschen in unserer, Kino-Talk-Gruppe angesprochen, angeschrieben. Der Film ist nahezu makellos, Alter. Mhm. Die ersten 90 Minuten, ey, die gehen so runter wie Butter.
Ja.
Das ist rasant, das ist spannend. Du kannst deine Augen überhaupt nicht mehr von der Leinwand abnehmen, weil das Pacing so perfekt ist, ey.
Ja.
Du gleitest auf einer Wolke wie auf einem fliegenden Teppich durch das Drehbuch von Szene zu Szene, ey.
Durch Gotham City.
Durch Gotham City und denkst dir so, meine Fresse, wann hört denn dieser Film mal auf?
Mhm.
Mein einer von zwei kleinen Kritikpunkten war, dass er für mich dann nach 90 Minuten ja, nicht aufhört, aber das Pacing nimmt dann so ein bisschen ab in seiner Perfektion. Also ich finde, der Film hatte bis zu diesem Zeitpunkt, ganz ehrlich, der Film ist von 2007, glaube ich, ne? Also mittlerweile dürfte der ja wohl freiwild sein.
Ende des zweiten Akts wahrscheinlich, ne?
Ende des zweiten, ja, ungefähr.
Schätze ich mal.
Der verliert einfach so ein bisschen, also in dieser Szene stirbt Rachel und Harvey Dent wird zu Two-Face.
Ja.
Da, ich finde, zu diesem Zeitpunkt hat der Film sein Pulver nicht verschossen, aber annähernd so. Und die letzte Stunde fließt dann auch nochmal ganz gut weiter, aber nicht mehr so perfekt und butterzart wie davor. Ja, und dann, das habe ich gerade schon, deswegen meine Anspielung auf deine Conclusio zur Kameraarbeit in Thunderbolts. Es gibt diese eine Szene, in der Harvey Dent im Gefangenentransport sitzt, weil er sich als Batman geoutet hat. Gefakterweise natürlich. Wir wissen ja alle, dass er nicht Batman ist. Und der Joker verfolgt diesen Gefangenentransport, weil er Harvey Dent, ja, er will einfach die Welt brennen sehen, meine Fresse, und deswegen will er halt Harvey Dent ankragen. So. Und dann sind sie zunächst mal fahren sie ganz normal auf der Straße mit diesem Autokonvoi und dann steht da ein brennendes Feuerwehrauto im Weg und sie müssen dann so ein Level runter. Sie sind da nicht in so einem Tunnel, aber in einer Straße unter der Straße sozusagen. Und da unten geht dann so eine Action ab mit der Joker, holt auf einmal eine Panzerfaust raus und schießt auf diesen Truck und so weiter und so fort. Wir kennen die Szene alle. Da habe ich kurz mal tatsächlich die Orientierung verloren, weil die Einstellungsgrößen relativ klein gewählt waren teilweise. Und da ein bisschen schnell hin und her geschnitten wurde.
Mhm.
Aber das ist so das einzige Makel, was ich so wirklich entdecken konnte. Und das hat natürlich nicht dazu geführt, dass ich diesen Film nicht geil finden kann. Das ist ein absoluter 5 von 5, um es mal auf Letterboxd zu sagen.
Ja.
Und da habe ich jetzt noch kein einziges Wort über Heath Ledger verloren, ey.
Ja. Ich würde es aber auch, also ich sehe es genauso tatsächlich. Du hast es gut beschrieben. Ich habe das nie für mich so ausgemacht, aber tatsächlich ist der Höhepunkt das Ende des zweiten Aktes tatsächlich so. Ne? Also da findet so die...
Ja, voll.
Das Spielchen vom Joker eigentlich schon so seinen Höhepunkt, dass er Batman verarscht hat und auch, dass er die ganze Polizei verarscht hat, ne, mit dieser Aktion quasi Harvey gegen Rachel auszuspielen sozusagen, ne? Und Bruce denkt eben, er wäre an der richtigen Adresse und das war schon ein emotionaler Tiefpunkt. Nicht nur also von der Spannung, sondern eben auch, ja, er konnte sie nicht retten. Und
ja.
Ja, alles, was danach kommt, nee, das ist vorher. Vorher ist dieses überragende Verhör auch, ne? Und diese Verhörszene.
Und, ja, am Ende dieser Szene steht ja, dass er dann die Adresse verrät.
Genau. Und ach so, genau, ich wollte jetzt nochmal zu der Action, zu dieser Verfolgungsjagd. Ich hatte das auch, glaube ich, so in der Gruppe geschrieben. Ich habe so in Erinnerung, dass man so das Gefühl hat, okay, zuerst geht die Verfolgungsjagd so, so ist es zumindest gefilmt, von links nach rechts. Und später, wie du gesagt hast, dann wechseln sie irgendwie so die Ebene und sind eins drunter. Und dann scheint es so, als wäre alles so von rechts nach links gefilmt zu sein, ne? Und ja, da fand ich auch schon damals im Kino, glaube ich, alles ein bisschen seltsam.
Ist dir der Axtsprung aufgefallen?
Dieser Axtsprung. Nee, nicht direkt aufgefallen, aber man merkt es einfach unterbewusst. Hä, irgendwas ist jetzt komisch. Warum ist der jetzt plötzlich links die ganze Zeit im Bild zu sehen, nicht mehr rechts, ja, wie vorhin auch, ne?
Ja.
Ach so, vorhin, als ich mir so Gedanken gemacht habe, ne, weil ich wusste, okay, wir werden über The Dark Knight sprechen, mir ist was aufgefallen, was total offensichtlich ist, und ich oute mich jetzt hier auch ein bisschen als Dulli wahrscheinlich, aber der Joker macht das ja den ganzen Film über, dass er so ein Spielchen spielt, wo er einen gegen den anderen ausspielt. Also hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, dass er das eigentlich die ganze Zeit im Film macht? Nicht nur irgendwie am Ende mit so einem ganz großen Ding, mit einem Schiff voller Knastis gegen das Schiff mit Zivilisten, sondern er macht es ja mit Rachel und Harvey, er macht es nachher, hat er die Gangster mit ihrem Geld und dem Einfluss, womit er sie quasi unter Druck setzt und sagt, ey, ich will all eure Macht oder ich verbrenne euer Geld. Und am Anfang macht er das ja genauso. Er kommt da rein und weiß, wo sie sich treffen, kommt rein mit einem Sprengstoffgürtel und sagt, hey, entweder ihr macht, was ich will, oder die Lichter gehen aus, ne? Und so zieht er das ja den ganzen Film über durch. Und ja, weiß nicht, ob das für dich so offensichtlich war. Mir ist das vorhin erst klar geworden, so richtig. Hey, der macht das ja eigentlich. Hat das so einen roten Faden auch, ne?
Wiederhol nochmal den ersten Satz, da warst du kurz weg. Was tut er mit denen?
Dass er egal wen, immer, also er hat immer irgendwie ein Druckmittel, so dass er quasi eine Partei gegen eine andere ausspielen kann. Und das macht er ja den ganzen Film über. Also in jedem Akt ja sozusagen einmal, ne?
Ja, natürlich tut er das, und zwar, weil das sein einziger Beweggrund ist. Wir sind ja so ein bisschen, also in diesem Film hat das Publikum keinen Wissensvorsprung im Vergleich zu Batman oder Harvey Dent oder Commissioner Gordon, später im Verlauf des Films zumindest Commissioner Gordon. Sondern wir fragen uns auch die ganze Zeit, warum tut er das? Und irgendwann gibt es dann so ein bisschen diesen Relief-Moment, wo Bruce Banner und Alfred sich unterhalten und Bruce Wayne und Alfred sich unterhalten.
Der Hulk.
Und er sagt so, ja, Master Wayne, manche Leute wollen die Welt einfach brennen sehen. Und da wird dir so klar, Junge, dem geht's gar nicht um Geld oder so ein Scheiß.
Ja, ja.
Der will einfach Chaos. Nur alle Leute ficken und aufs Kreuz legen.
Er will Chaos.
Ja, er will einfach nur Chaos stiften. Dem ist das alles scheißegal. Dem wäre auch egal, wenn seine Pläne nicht funktionieren würden, glaube ich, weil dann hätte er selbst bis zu einem gewissen Maß die Elite verarschen, das Establishment aufs Kreuz gelegt. Und nichts anderes will er ja machen. So. Und er will den Leuten ja auch immer wieder vorführen, ihr seid doch gar nicht besser als wir. Wenn er zum Beispiel auf der einen Fähre Zivilisten hat und auf der anderen Fähre nur Knackis, dann will er ja genau erreichen, dass die Zivilisten die Knackis in die Luft jagen mit dem Argument, ja, die sind doch alles Arschlöcher.
Weniger wert.
Genau, die sind weniger wert. Und er will den Leuten sagen, ihr seid alle genauso scheiße wie ich.
Ja.
Aber ihr tut so, als wärt ihr es nicht. Und ich habe es einfach akzeptiert und embrace es jetzt sogar. Und das macht diese Figur so geil.
Mit Rachel und Harvey, da kitzelt er ja eben diesen Wert für Bruce Wayne raus. Ne? Also hier hast du einmal diesen strahlenden weißen Ritter, wie er genannt wird, der ja quasi vom Bürgermeister nach Gotham City geholt wird, um hier alle... Ja. Oder nee, ich glaube, seine Legacy ist ja schon die, dass er so viele Leute in den Knast gebracht hat. Dadurch hat er sich ja einen Namen gemacht, ne? Als Staatsanwalt. Mhm. Und der ist wichtig. Der ist wichtig für die Stadt. Es ist wichtig, dass er überlebt. So, und Rachel ist eigentlich nicht wichtig. Nur für Bruce ist sie wichtig. Nicht für Batman ist sie wichtig. Für Batman ist Harvey wichtig. Und Das ist auf jeden Fall eine interessante, interessantes Gedankenspiel. Und tatsächlich dieser Wissensvorsprung, wie du ihn eben genannt hast, den der Joker anscheinend hat, er weiß schon genau, warum er Harvey und Rachel dort gewählt hat. Und
ich wollte dich gerade genau dasselbe fragen. Ja. Der weiß doch, wer Batman ist, oder?
Er muss es wissen, ja.
Er muss es wissen.
Er muss es wissen, ja.
Ansonsten weiß er zumindest, wie krass das ist mit Rachel.
Ja, dass Rachel so für ihn wichtig ist, ja.
Ja.
Und je mehr ich, ja. Ja.
Und der Film verarscht uns auch in gewisser Weise, weil der Film macht uns immer wieder glauben, dass Joker unbedingt möchte, dass Batman sich enttarnt, damit er weiß, wer er ist. Aber nein, er soll sich einfach nur enttarnen, damit die Leute von Gotham sagen können, boah, guck dir mal den da an.
Ja.
Der macht hier so einen auf Wohltäter und eigentlich ist er dieser Typ, der ständig das Gesetz bricht. Ja. Was zu noch mehr Chaos in der Stadt führen würde. Das ist so clever, Alter.
Ja.
Boah.
Riot.
Ich würde dem Film jetzt noch einen Stern mehr geben, wenn ich könnte.
Ja, ein Herzchen kannst du ihm geben bei
Letterboxd. Ja, ich muss gerade mal gucken, ich habe mein Profil hier offen. Ja, natürlich hat er schon ein Herzchen. Nee, krass, ja. Ey. Also, ich finde diese Figur so geil. Und ich war auch wirklich, weil ich den Film seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe, war ich mir nicht sicher, ob das jetzt hier der bessere Joker ist oder ob Joaquin Phoenix der bessere Joker ist. Aber ohne Scheiß, Heath Ledger ist um Meilen besser, Alter.
Ja, ich mag.
Jetzt von der Performance her ist mal eine Geschichte, aber dieser Joker hier ist, der ist eigentlich viel krasser geschrieben, so. Wie gesagt, ich habe auch ein Herz für Joaquin Phoenix im ersten Teil. Der zweite Teil, ihr wisst ja alle, wie ich dazu stehe, aber der hat auch so seine Reize. Der hat auch einen völlig anderen Take. Im Grunde kannst du die beiden Figuren auch gar nicht miteinander vergleichen.
Nein, das wollte ich gerade sagen.
Ja, aber so vom Mindfuck-Level her ist das hier schon nochmal eine andere Liga, finde ich.
Ja, der Heath Ledger Joker, der hat ja auch einen ganz anderen also, da kennen wir seine Beweggründe ja tatsächlich nicht. Wir kennen seinen Background nicht. Der erzählt dreimal eine andere Geschichte darüber, wie er zu seinen Narben.
Das finde ich geil, ja.
Ja, wie er zu seinen Narben gekommen ist. Und ich sag mal so, es kommt mir alles ein bisschen nachvollziehbarer vor, obwohl ich ihn weniger kenne. Ne? Ich kenne seinen Background nicht, seine Backstory nicht. Die Backstory Wound, ne? Also die Wunde aus seiner Vergangenheit, die ihn zu dem gemacht hat, was er jetzt ist, ne? Und also so wird das im Drehbuchschreiben bezeichnet. Und beim Joaquin Phoenix Joker weiß man ja ungefähr so, was ihn dazu gemacht hat, zu dem, was er am Ende ist. Und das macht ihn um einiges unsympathischer. Also ja, wenn man jetzt, sag mal, diese ganze psychische Erkrankung da außen vor lässt, ne? Obwohl man die eigentlich nicht außen vor lassen kann. Also das gehört einfach dazu, dass er eigentlich ein Opfer des Systems ist auch irgendwo, ne?
Ja.
Und beim Heath Ledger Joker, ja, es ist schwer, das zu vergleichen. So. Es ist eigentlich echt, wie du gesagt hast, es ist schwer, das zu vergleichen.
In dem Sinne hast du recht, dafür sind die viel zu unterschiedlich. Aber vielleicht müsste ich das dann umformulieren und sagen, ich finde, er ist ein interessanterer Gegenspieler, obwohl er eigentlich Joaquin Phoenix' Joker kein Gegenspieler für irgendwen ist. Ja. Naja, falls mir irgendwann mal für eine bessere Formulierung dafür einfällt, reiche ich sie nach.
Für sich selbst vielleicht, ja.
Ja.
Also der Joaquin Phoenix das Joker, stimmt, ja. Der braucht ja in seinem Film auch keinen Batman erstmal, ne? Die ursprüngliche Idee vom Joker und vom Batman ist ja eigentlich, dass sie sich gegenseitig brauchen, so ungefähr, ne? Also das ist so, glaube ich, das sagt, glaube ich, Heath Ledger auch so ähnlich irgendwie, ne? Er ihn ja braucht und so weiter, ne? Ohne ihn wäre er ja nichts. Und das ist ja auch so die Legende rund um deren Feindschaft, ne? Wenn du die Animated Series irgendwie dich daran erinnerst, der Joker tauchte halt immer wieder mal auf. Während es so Gegenspieler gab vom Batman, die er in die Flucht geschlagen hat, in den Knast gebracht hat, nach Arkham gebracht hat und dann waren die weg, dann waren die geschlagen. Während der Joker halt immer wieder irgendwie kam, ne, so. Und das ist so, ja. Er ist so zu Batmans Ying ist er das Yang.
Das stimmt schon, ja. Ja, auf jeden Fall geiler Film.
Ja.
Kann man nicht anders sagen.
Absolut.
Und er funktioniert erstaunlicherweise, also dir wird schon ein bisschen was an Detailwissen fehlen, aber im Grunde kannst du den Film auch als Standalone sehen, ohne jetzt die Welt nicht mehr zu verstehen, sag ich mal so.
Ja. Du, in Batman Begins, wie der Name schon sagt, erfährst du ja eigentlich nur, wie Bruce Wayne zu Batman wird oder wie er Batman erschafft und
eben.
Das ist, nö. Das, ey, guck dir mal Batman oder The Batman an, also den 1989er Batman oder The Batman. Da haben wir auch kein Batman Begins vorher gehabt und werden reingeschmissen nach Gotham City und kriegen einen kleinen Prolog. In The Batman sogar noch mehr Prolog als in Batman 1989 und und das war's. Hier sind die Spielregeln, das ist die Welt, das ist hier der Fledermausheld und viel Spaß damit. Und so ist es ja in The Dark Knight auch. Also nö.
Also ich könnte jetzt noch sehr viel mehr darüber sagen, aber ich glaube, dann wird es auch irgendwann ein bisschen zu repetitiv.
Eine Sonderfolge könnte man dem höchstens widmen und mal Szene für Szene auseinandernehmen. Ich habe gerade gemerkt, es macht auch total viel Spaß bei dem Film.
Voll,
wahrscheinlich.
Ja.
Mega. Ja, wenn man ihn jetzt so, ich weiß nicht, du hast ihn jetzt vor kurzem gesehen, wahrscheinlich denkst du dir, oh, so wenig ist Heath Ledger nur im Film. Das ist jedes Mal so mein Gedanke, wenn ich den Film gesehen habe. Man freut sich jedes Mal auf den Joker und er kommt eigentlich nur, ja, er hat so gefühlt 10 Minuten Screentime, ne?
Er hat tatsächlich nicht viel Screentime, das stimmt.
Ja, er hat Darth Vader ja auch nicht. Ach so, genau. Punkt Ikonografie. Wahrscheinlich ist der Joker der Darth Vader unserer Zeit. Oder einer jüngeren Generation. Das könnte man schon sagen. Was, ja, also ich weiß nicht, wie viele Leute da draußen rumrennen mit einem Heath Ledger Joker-Tattoo.
Boah, jo, stimmt.
Viele, garantiert viele. Ja. Diese T-Shirts, dieses ganze Ding mit der Schminke und den aufgeschlitzten Mundwinkeln.
Und, ja.
Also das ist schon, ich glaube, also der hat auf jeden Fall der Ikonografie des Jokers hat Heath Ledger nochmal eins draufgesetzt
Voll.
Und zum neuen Voll. Leben verholfen.
Ja,
also Halloween hast du ständig Leute, die als Heath Ledger gehen und oder Fasching und
absolut.
Deshalb, also der steht dem Darth Vader Hype in nichts nach eigentlich, würde ich sagen, ja.
Das stimmt.
Ja, also wenn ihr die Gelegenheit seht oder habt, weil in eurem lokalen Kino eventuell auch eine Sonderreihe läuft, guckt euch gerne mal The Dark Knight im Kino an, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ein ultra bombastischer Streifen. Score von Hans Mega. Zimmer. Zum Teil auch IMAX gefilmt. Lohnt sich. Also es ist ein bombastischer Kinofilm, ja.
Es hat sich so hart gelohnt. Es war so geil, ey.
Glaube ich.
Ich hatte richtig Gänsehaut.
Ich meine, der Film lief damals so 3. August 2009. Irgendwie so in dem Zeitraum, im August meine ich, war ich im Kino damals, ja, das, ich weiß auch noch mit wem ich den gesehen habe und, ich war auf jeden Fall ultra gehypt. Ich weiß auch noch, als ich den ersten Trailer gesehen habe und man Heath Ledger gehört hat, seine Lache im Trailer und so, das war schon, da war schon Gänsehaut angesagt.
Du hast übrigens um ein Jahr vertan, er ist... Am 21. August 2008
ist er 2008 war es, ja.
2009 hat dann der Heath Ledger den Oscar gewonnen.
Ja.
Posthum. Also
der Hype war auf jeden Fall immens unter Comic- und Batman-Fans, ja. Allgemein Filmfans.
Ja, also ich liebe auch die Matt Reeves-Batman-Inhalte. Das habe ich hier schon oft genug gesagt, ne, wie geil ich sie The Batman finde und wie geil ich auch den Pinguin finde. Aber ey, man muss einfach mal sagen, ey, was Christopher Nolan da geschaffen hat, ey, da da kann man nichts anderes außer Respekt für zollen, ey. Das ist wirklich geil.
Da will ich jetzt kein...
mit diesem Film auf jeden Fall.
Ja, ich will jetzt keinen riesen Fass aufmachen, aber The Dark Knight Rises, da denke ich schon wieder ganz anders über den Film.
Deswegen sage ich ja zumindest mit diesem Film.
Ja, also da...
also das ist schon...
Ja, vielleicht widmen wir dem mal eine Spezialfolge, der Trilogie tatsächlich. Müsste ich Batman Begins nochmal gucken. Die habe ich auch schon richtig lang nicht mehr gesehen. Aber Rises und The Dark Knight, die habe ich öfters gesehen, ja.
Gehe ich in 3-4 Wochen in The Dark Knight Rises und danach bin ich ready.
Sieh an. Ja. Ja, war eine nette Runde jetzt, ne? Netter kleiner Talk. Ja. Mir fällt gerade ein, wir haben so reingestartet, nimmt's uns nicht krumm, aber wir haben gar keine richtige kein richtiges Willkommen, keinen richtigen Willkommensgruß gemacht. Ne? Da haben wir uns wortwörtlich verquatscht, liebe Leute. Nehmt's uns nicht krumm. Boah, mir dreht sich die Zunge. War ein Comic-Book-Movie-Schwerpunkt heute irgendwie, ne? Ja. Und soll ich euch verabschieden mit einer schlechte Nachricht, die jetzt auch, weil du eben Matt Reeves erwähnt hast, der ist ja anscheinend raus aus The Batman. Der hat, glaube ich, keinen Bock mehr. Das war so die letzte News, dass es da nicht gut aussieht, was das Sequel betrifft. Ach
stimmt, das habe ich auch gelesen, aber ich dachte, das wäre bisher nur so ein...
Nee, da kommen nur noch Hiobs-Botschaften aktuell. Also auch Terminprobleme bei Pattinson und ich glaube, Matt Reeves hat halt auf so ein Zeug keinen Bock. Der will sein Sequel machen und Gerüchte von gesundheitlichen Problemen, die Matt Reeves auch hat und so und Drehbuchschreibeprozess sich auch ein bisschen gezogen hat und dann eben wieder Thema Robert Pattinson, dass er dann wieder keine Zeit hat und Verschiebung, Hiobsbotschaft und ja. Mal sehen. Wir können nur die Daumen drücken, ob es da wirklich nochmal einen zweiten Teil gibt. So langsam sollte man sich der Realität ins Auge blicken, dass das vielleicht doch noch um ein paar Jahre sich verschiebt alles, ja. Das ist auf jeden Fall... Ja, das ist schon bitter, ja. Aber Robert Pattinson ist halt auch ein hart gefragter Mann, ne? Siehst du, jetzt fällt mir gerade, aber wir wollen, glaube ich, Schluss machen, ne? Jetzt fällt mir gerade ein, was für eine tolle News ich eigentlich noch hatte, auf die ich die ganze Zeit nicht gekommen bin, nämlich James Camerons neues angekündigtes Filmprojekt, ne? Soll ich es dir noch erzählen? Willst du es wissen? Oder weißt du es schon? Wir müssen es denen jetzt erzählen, ne?
Ja.
Also, es gibt ein Buch, ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel. Hast du den Titel?
Nee.
Relativ simpel, ein Mann, der in Hiroshima gelebt hat, dort wohl den nuklearen Bombenangriff der Amerikaner überlebt hat. Der ist dann irgendwie so mit dem letzten Zug aus Hiroshima rausgekommen, ist nach Nagasaki gefahren und was ist da eine Stunde später passiert? Er wurde da nuklear bombardiert, um es mal so zu sagen, ne? Also ich weiß nicht, schöner kann man es nicht ausdrücken. Also von einem nuklearen Inferno hat er sich ins nächste gerettet. Und dieser Typ, der hat ein sehr krasses Buch anscheinend darüber geschrieben oder mit ihm zusammen wurde das Buch geschrieben. Ich komme gerade nicht auf den Titel. James Cameron hat diesen Typen am Sterbebett noch kennengelernt und besucht und dann entschieden, ey, ich muss seine Geschichte verfilmen. Und,
das Buch heißt wohl Die Geister von Hiroshima.
Die Geister von Hiroshima,
Ghost danke. Of Hiroshima.
Ja. Ghost of Tsushima. Nicht zu verwechseln mit Ghosts of Tsushima, ja. Dieses Samurai-Videospiel, ne? Kennst du das?
Ja.
Hat einen ähnlichen Titel, ja. Und die Geschichte, die will Cameron jetzt verfilmen und Weltkriegsdrama, schätze ich mal. Bin ich gespannt.
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass der Typ in seinem Leben nochmal was anderes macht als Avatar, wenn ich ehrlich bin. Zumal diese ganzen Filme, die er da unbedingt machen will, ja auch weit davon entfernt zu sein scheinen, abgeschlossen zu sein. Aber ey, ich bin gespannt. Würde mich tatsächlich freuen, nochmal was anderes von ihm zu sehen.
Ja, harter Stoff, aber das wird James Cameron schon können, denke ich, ja.
Ja, also mit Titanic haben wir gesehen, dass er auch Katastrophenfilme gut kann.
Ja, stimmt, es könnte auch so Katastrophenfilm sein, ne?
Ja. Also das kommt natürlich auf die Tonalität der Romanvorlage an. Aber
da ist 100 Pro eine Liebesgeschichte drin. Der fährt doch nach Nagasaki, um seine Frau zu retten oder so.
Ja. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, gespannt.
Ja. Ja, liebe Leute, in dem Sinne schicken wir euch mit doch noch einer guten Nachricht nach Hause.
Oh nein, Matthias.
Was ist los?
Ich habe doch noch einen Film gesehen, über den ich reden wollte.
Welcher?
Final Destination.
Dann würde ich sagen, nächste Woche die Final Destination.
Ja, sollen wir nächste Woche drüber reden.
Die Final Destination ist verschoben.
Dann reden wir nächste Woche drüber.
Reden wir nächste Woche. Das ist doch eine gute Idee, oder? Lass uns doch,
lass das nächste Woche machen.
Knüpfen wir uns die Reihe vor.
Ja. Gut, dann müssen wir uns jetzt aber ordentlich verabschieden. Ne? Also ich bin und war der Niklas Cage und ich habe gesprochen mit dem
Matthias.
Matthias, der Bossi.
Ja.
Wir sind die verdammten Nerds. Ihr habt gehört, die Ritter des Filmgenuss. Wir wünschen euch viel Spaß beim Streamen, im Kino, beim Fernsehen, was auch immer.
Ja, YouTube Guten auf Ritten, dem Handy gucken.
Auf dem Handy gucken.
Ciao. Ciao, ciao.